Vergangenen Dienstag übernahmen wir eine Sendung von Eldoradio, der schwul-lesbischen Redaktion von X-Radio 100, zum Thema Pornografie. Aus Zeitmangel konnten wir leider zwei Beiträge nicht mehr senden. Das war das Interview mit Susie Bright, Darstellerin in dem Film Die Jungfrauenmaschine und Herausgeberin eines Lesbenpornos, und die Vorstellung von Texten Pat Calivias, und das soll jetzt an dieser Stelle einfach nachgeholt werden.
Dass über einen großen Teich alles anders ist, das wissen wir ja. Ebenso ist bekannt, dass die deutsche Lesbenbewegung in vielen Dingen mindestens 10 Jahre hinter der amerikanischen herhinkt. Vor eben etwa diesen 10 Jahren gab Pat Calivia das auch hier erhältliche Lesbenhandbuch Sophistry heraus. Mittlerweile jedoch ist dieses grundsätzlich informative Werk doch schon etwas überholt und Pat Calivia hat sich auf anderem Gebiet einen Namen gemacht. Sie kämpfte und kämpft mit der kalifornischen SM-Lesbenbewegung um deren Anerkennung, schreibt die wöchentliche Kolumne für die kalifornische Schwulen- und Lesbenzeitung The Advocate und veröffentlicht Pornografie. Und zwar sowohl lesbische erotische Fiktion, vor allem aus dem SM-Bereich, wie auch theoretische Texte, die sich mit der Porno-Diskussion auseinandersetzen. Und auch die Porno-Kampagne ist, wie wir ja wissen, mit entsprechender Verzögerung aus den USA zu uns herübergeschwappt. Birgit Schorch stellt Auszüge aus verschiedenen Texten der Autorin vor, sozusagen im Eiltempo durch die 10 Jahre, die uns noch bevorstehen. So geht es im Vorwort zu ihrer neuesten Sammlung pornografischer Kurzgeschichten unter anderem um die Frage, warum lesbische Pornografie so lange als wertloser Mist oder gar als Giftmüll betrachtet wurde.
Da sei zum einen die Qualitätsfrage. Die meisten Zensurgegner, sogar die netten Liberalen, sehen keinen Anlass, Pornos zu verteidigen, weil diese nichts als schnell zusammengeschriebener Mist seien. Und hier gibt ihnen Pat Calivia ihre volle Zustimmung. Um an Pornografie schnelles Geld zu verdienen, könne Mann, Frau keine Rücksicht auf Qualitätsansprüche nehmen. Demzufolge gäbe es eben nur diesen miesen, überteuerten Schund. Und dies würde sich auch nicht ändern, bevor Obszönität nicht entkriminalisiert würde und damit staatliche Kontrolle wegfalle.
Die traurige Tatsache, dass die Pornoindustrie mit ihren heruntergekommenen Produkten obszöne Profite macht, ist einzig ein Maß dafür, wie dringend die Leute über Sex lernen wollen und wie sehr sie sich aufgeilen wollen. Es sagt aber nichts darüber aus, was sie kaufen würden, wenn es eine echte Auswahl gäbe.
Den Beginn einer wirklichen Wahl sieht Pat Calivia im eben heranwachsenden Zweig der Pornografie von und für Lesben. Aber auch das Merkmal von und für Lesben sei keine Garantie für Qualität. Denn neben der Geldfrage gäbe es auch noch das Problem, dass lesbische Autorinnen einfach nicht mutig genug seien. Sie schrieben vermutlich nicht darüber, was sie selbst feucht mache, sondern das, wovon sie glauben, dass es uns feucht machen müsse. Daher ihr Aufruf.
Wir lesbischen Schriftstellerinnen müssen locker werden, unsere Höschen fallen lassen, unsere Zunge rausstrecken und schmutzig werden.
Warum aber fällt gerade dies so wahnsinnig schwer? Dazu Calivia.
Frauen, insbesondere Lesben, leben unter Bedingungen, die uns Angst machen, aus der Reihe zu tanzen, den Status quo anzugreifen und dies uns fast unmöglich machen, uns vorzustellen, welch kühne und unverfrorene, welch schillernde Wesen wir sein könnten, wären wir frei. Die lesbische Kultur ist verarmt. Und wenn wir frei sein wollen, müssen wir eine Vorstellung kriegen von der Frau der Zukunft, die deren Ideen davon einschließt, was sexy bedeutet, was Vergnügen ist und wie viel es wert ist.
Sex mag trivial erscheinen innerhalb einer feministischen Zukunftsvision, aber, gibt Calivia zu bedenken, in einer Welt, die uns all diese Dinge garantierte wie Essen, Arbeit, medizinische Versorgung, uns aber nicht erlaubte, Sex zu haben, wären wir nichts als gut gemästete Nutztiere mit Wahlrecht. So gesehen wird es verständlich, warum lesbische Pornografie, die doch eigentlich pure Unterhaltung ist, so vehement bekämpft wird, denn
es gibt keine schnellere, einfachere Möglichkeit, Informationen oder ein Wertsystem zu verbreiten, als sie in einer Art zu präsentieren, die die Leute dazu bringt, zu lachen, zu tanzen, geil zu werden oder auch nur sich gut zu fühlen.
Was könnte es bloß sein, wovon die Pornogegnerinnen nicht wollen, dass wir es hören? Kalifia glaubt zwar nicht, dass Sex allein die Welt verändern wird, gibt aber das zersetzende Potenzial ausgelebter Sexualität zu bedenken. Von Minderheiten ausgeübte Formen von Sexualität, also lesbische, schwule und insbesondere Sadomasochismus, müssten unterdrückt werden, sonst lägen unsere gesellschaftlichen Vereinbarungen bald in Scherben. So argumentieren die Gegnerinnen, wenn sie ihre Bilder einer Gesellschaft entwickeln, die der Pornografie frei frönen darf.
Frauen und Kinder werden keinen Schutz vor Männergewalt finden. Keiner wird mehr arbeiten um der Arbeit willen. Niemand wird mehr zur Kirche gehen. Kinder werden gedankenlos gezeugt und aufgezogen werden. Geschlechtskrankheiten werden sich rasend verbreiten.
Selbstverständlich, sagt Kalifia, ist das ein wildes Gegenteil unseres bereits bestehenden Systems. Dass sexuelle Unterdrückung in westlichen industrialisierten Gesellschaften dazu diene, Menschen zu versklaven, sei bekannt, schreibt Pat Kalifia in einem weiteren ihrer Texte. Aber auch um gesellschaftliche Veränderungen kämpfende politische Gruppierungen hätten den riesigen Vorrat an sexueller Energie für sich entdeckt und bemühten sich, diese Energie in ihre Arbeit umzulenken, indem sie die Privatleben ihrer Mitglieder kontrollierten. Eines der besten Beispiele sei gerade die Porno-Bewegung. Indem diese behaupte, alles, was getan werden müsse, um dem Patriarchat zu entkommen, sei pornografischen Dreck zu beseitigen, erreiche sie zweierlei. Zum einen Schuldgefühle bei den Frauen zu erwecken, die ab und an die falschen Fantasien haben und sich zur Strafe besonders stark engagierten, zum anderen eine Erfolgsgarantie, weil auch die konservative Mehrheit sich gegen Porno und Prostitution ausspräche und daher zu Kooperation neige.
Die Anti-Sex-Ideologie ist so weit verbreitet, dass sogar Aktivistinnen, die nichts mit der Porno-Kampagne zu tun haben, sich immer noch schuldig fühlen werden, wenn sie sich einen Abend freinehmen, um was zu lesen, was sie antörnt.
Und wie diese Schuldgefühle genährt werden, drückt Kalifia in ihrer ironischen Art so aus.
Gäbe es keine präorgasmischen Aktivistinnen oder die Lesben, die auf die Revolution warten, um dann endlich wie die Karnickel aufeinander drauf zu hüpfen, so argumentiert diese Anti-Sex-Ideologie, dann würden wir alle zu Hause bleiben, bis unsere Vibratoren durchbrennen und wir würden uns noch nicht mal drum scheren, ob der Strom dafür aus einem Kernkraftwerk stammt.
Alles Blödsinn, meint die Pornografin dazu, denn wenn Frauen erstmal genügend und die richtige Art von Sex hätten oder auch nur auf die Erfüllung dieses Traumes hoffen könnten, würden sie gleich selbstbewusster, energetischer und kämpferischer werden.
Eine sexuell befriedigte Frau ist kein Gemüse, sie ist eine Walküre.
Es sei der große Fehler des Feminismus, die ohnehin einzige Macht der Frauen, nämlich die über Haus und Privatsphäre auf den Rest der Welt ausdehnen zu wollen, statt sich durchaus auch männliche Erfahrungen zunutze zu machen. Da sei es jedenfalls besser, sich selbstbewusst um die sexuelle Befriedigung zu kümmern und dadurch subversiv zu wirken. Lesbische erotische Texte seien unter anderem auch deswegen wichtig, weil sie auf subtile und subversive Weise die Vorstellung über Lesben sowohl bei diesen selbst als auch bei anderen verändern könnten. Denn dass von Männern produzierte sogenannte Lesbenpornos immer die Wahrheit über uns verfehlten, sei wohl unbestritten. Ein weibliches System erotischer Zeichen dagegen, neue Vorbilder seien die Chance, die in von Frauen produzierter Pornografie steckten. Es verwundere sie immer wieder, so Kalifia, dass es meistens Lesben seien, die lesbischen Pornografinnen vorwürfen, sie ruinierten die Bewegung, nur indem sie beschrieben, wie Mösen schmeckten und auf was sie stehen.
Es wird ihre Probleme nicht lösen, wenn sie diejenigen von uns knebeln, die detaillierte Lobgesänge auf den weiblichen Körper anstimmen wollen. Auch wenn das jetzt derbe und wahrscheinlich vulgär ist, wenn du es nicht magst, etwas über Mösen zu lesen, magst du vielleicht überhaupt gar keine Mösen und solltest vielleicht etwas ganz anderes lecken.
Mutter, Mutter, Kind, halt, 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 ah, 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 ah,
Weitere Vorreiterin der amerikanischen Pro-Porno-Bewegung ist Susie Bright. Als Susie Sexpert, die Frau mit dem Dildo-Köfferchen aus Monika Troits Film Die Jungfrau-Maschine, wurde sie auch hierzulande bekannt. Im wahren Leben ist Susie Bright in erster Linie Herausgeberin des von ihr mitbegründeten Lesben-Sex-Magazins On Our Backs. Neben dieser Zeitschrift für die abenteuerhungrige Lesbe produziert und vertreibt Susie Bright seit 2 Jahren mit ihrer Firma Blush Productions lesbische Pornovideos. Bisher wurden davon 6 Stück gedreht, die Qualität wird erst langsam besser. Wie dem auch sei, Birgit Scheuch fragte Susie Bright nach Reaktionen auf ihre pornografischen Bemühungen.
Well, we were always bowled over by how hungry they were. It was as if we had
Gut, wir waren immer überwältigt, wie hungrig sie waren. Es war, als ob wir diesen verhungernden Massen ein kleines Stück Toast zugeworfen hätten. Ich weiß, zum Teil stellst du mir diese Frage, weil es gibt natürlich Leute, die uns nicht mögen. Sie sind wie die christlichen Fundamentalisten. Ich meine, es gibt Leute, die denken, dass Sex schlecht ist, Lesbianismus schlecht ist. Und dann gibt es Lesben, die halten es für schlecht, Sex öffentlich zu machen. Oder Sex ist okay, aber nur dann, wenn du das tust, was sie im Bett machen. Alles andere, vergiss es. So gibt es natürlich diese Gruppe und sie garantieren, dass die Dinge kontrovers bleiben. Sie denken nicht, dass Sex irgendetwas mit Politik zu tun hat. Und ich denke, was wir in On Our Backs gesagt haben, was ich sage, Sex ist der Schlüssel zu unserer Politik. Ich kann nicht über meine politische Befreiung sprechen, ohne über meine Sexualität zu sprechen. Nun, was denkst du passiert hier in den Vereinigten Staaten? Wir haben das oberste Gericht, das die Sodomie-Gesetze aufrechterhält. Das ist politisch. Sie sagen, wir können uns nicht gegenseitig ficken. Das ist, worum es dabei geht. Das ist politisch. Wir haben den Mies-Ausschuss, der jedes Papier oder Video verbietet, das Sex diskutiert. Eine extreme Art der Zensur, die die ganzen Publikationen der Videoindustrie berührt. Das ist politisch. Alles in Bezug auf meine Sexualität hat mit homosexueller Befreiung zu tun. Ich denke, sobald du Leuten erzählst, wer du sexuell bist, fängt es an, politisch zu werden. Wenn du es wirklich geheim hältst und niemand weiß es, dann mag es sein, dass du vorgeben kannst, in einem freien Land zu leben und alles ist in Ordnung hier. Aber sobald du anfängst, dich deinen Freunden, deiner Familie zu offenbaren, was auch immer, wirst du bemerken, dass es in gewissen Hinsichten eine unglückliche Erfahrung ist, dass Sexualität hochpolitisch ist.
Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin um Parteien zu kaufen, um Parteien zu kaufen und sich auszulaufen durch die Straßen latschen um sich auszuquatschen spricht die beste Freundin zu der besten Freundin meine beste Freundin
oh meine beste Freundin
oh meine schöne Freundin oh meine treue Freundin oh meine süße Freundin ist die beste Freundin mit der besten Freundin spricht die beste Freundin zu der besten Freundin meine beste Freundin.
Ja, was sagt denn da die beste Freundin? Sag doch mal was zu mir.